Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, moin moin, es wird sehr weihnachtlich heute. Ja, es wird tatsächlich weihnachtlich, weil es geht um Vorstellung, wie Gott kam und sich vorgestellt hat. Und eine der Dinge, die uns den Zugang zu Gott und Gott kennenzulernen verwehren, ist, dass wir Gott vermenschlichen. Wir versuchen, Gott in unsere Werte, in unsere Vorstellungen zu pressen. Und das funktioniert halt nicht. Und eine der Dinge, die ich gelernt habe, so im Studium, und ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin gebildet, ist, wenn man mit mancher Bibelgeschichte und mit mancher Texte umgeht, eine der Sachen, die man macht, ist, man muss manchmal gucken, was hat es den Leuten bedeutet, die drin gestockt haben, die das erlebt haben, die das zuerst erlebt haben, die das zuerst gehört haben. Und ich meine, um Detlef zu zitieren, ich habe das Ende vom Buch gelesen, wir gewinnen. Wir kommen mit einem Haufen Wissen schon rein, gehen dann in die Geschichte zurück und interpretieren, was da war und was wir gesehen haben, mit all diesen Vorerfahrungen und Wissen, was nachher wie die Geschichte weiterging, im Hintergrund. Manchmal muss man das abschalten. Und gucke, was hat es mit den Leuten gemacht, die drin gestockt haben. Und aus dem Gesichtspunkt möchte ich mit euch heute reden über den Kampf der Götter. Oder über den Exodus. Weil wir gehen an so Sachen ran, wie Exodus, wie die Plage von in Ägypten, und wir haben im Prinzip eine vorgefasste Meinung. Und was euch überraschen wird, ist zum Beispiel, hey, die Ägypter damals, das waren keine Humanisten. Wir kommen rein und wir haben ein Problem mit unserem Gottesbild, weil wie kann Gott denn einfach so Plage über ein ganzes Volk ausgießen? Wie passt das mit Gott? Damals, die Leute waren keine Humanisten. In der Antike waren Menschenleben nichts wert. War Gott ein Menschenleben schon immer was wert? Ja. Kein Thema. Aber wir müssen uns bewusst sein, historisch gesehen, der Wert des Menschen wurde vom Christentum gebracht. Dass auf einmal das menschliche Leben was wert war, das kam erst mit dem Christentum. Die Aufklärung hat dann diesen zutiefst christlichen Wert des Menschen genommen und würden jetzt Gesche des Christsein einsetzen. Aber damals, und jeder sagt, wenn du richtig kommunizieren willst, dann musst du die Sprache des anderen sprechen. Wer hat schon mal was von den fünf Sprachen der Liebe gehört? Als ich mit Christina zusammenkam und wusste ja nicht ihre Sprache der Liebe, hab mich aber mit dem ganzen Konzept beschäftigt. Das Erste, was man macht, man feuert halt auf alle Kanäle. Ne? Inzwischen ist es viel stressfreier. Ich weiß, ich kenne sie jetzt, ich weiß, was ihre Sprache der Liebe ist. Da brauche ich nicht mehr mit alle fünf aufzufahren. Jetzt reichen die E2. Aber Fakt ist, wenn ich mit ihr rede, wenn ich möchte, dass Christina merkt, wie sehr ich sie lieb, dann muss ich in ihrer Sprache sprechen, nicht in meiner. Macht das Sinn? Deshalb habe ich beim Predigen so ein großes Wort reicht pro Predigt. Warum? Weil sonst nicht kommuniziert. Wenn es sonst nicht rüberkommt, wenn ich jedes zweite Wort, das ich in den Mund nehme, nur beweist, dass ich studiert habe, aber nicht drüber, nicht verstanden wird, dann habe ich nichts rübergebracht. Ich könnte jetzt einfach locker auf Englisch umschalten und wird aber da drin die meiste von euch verlieren. Jetzt hatte Gott damals ein Problem. Also, nee, muss ich noch nachschieben. Deshalb mag ich PowerPoints nicht. Die bringen dich voll raus aus deinem Fluss. Du musst dich ja dann dran halten. Im antiken Verständnis war jeder Krieg und jeder Kampf ein Kampf der Götter. Nicht das stärkere Volk hat gewonnen, der stärkere Gott hat gewonnen. Das heißt konkret, wenn es irgendwo politische Auseinandersetzungen gab, war klar, der stärkere Gott gewinnt. Und irgendwo unterliegend, wenn es um den Exodus geht, hat Pharao das ja gespürt, dass da was brodelt. Er, der sich selbst zum Gott erhoben hat, hatte Angst, dass wenn es zu einer Kriegssituation kommt, die Israeliten zu stark sind und sich gegen ihn wenden könnten. Jetzt hat er sich selbst ja als Gott gesehen, war aber, hatte Angst gehabt, dass die vielleicht mit einem stärkeren Gott unterwegs sein könnten. Sonst hätte er keine Angst gehabt. Sonst hätte er sie nicht unterdrücken müssen. Okay? Und jetzt sehen wir in diese ganze Situation rein eine Sache. Es ist normal, dass wenn man ein Buch liest, wenn man einen Film guckt, wenn man ein Theaterstück sieht, wenn eine neue Person reinkommt, dann wird diese Person vorgestellt. Macht auch Sinn, wenn die Hauptperson die Bühne betritt, muss man erstmal wissen, dass das die Hauptperson ist und wer das ist. Und jetzt sehen wir, wenn wir in 2. Mose anfangen zu lesen. 2. Mose ist die Geschichte vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten. Und diese Geschichte wurde zur grundlegenden Errettung, Erlösungsgeschichte vom Volk Israel. Auf die wird immer und immer wieder dann Bezug genommen. Und ja, der Exodus ist ein riesiges prophetisches Zeichen auf Jesus und uns. Und wir sehen halt, Anfang von 2. Mose, wie Gott so im Hintergrund wirkt. Er bewahrt Mose, er lässt ihn ausbilden zum Pharao, also er schafft da jemand, der sich auskennt mit Führung, mit Logistik, mit dem, wie man mit dem Volk zurechtkommt und so. Dann eben Mose in der Wüste 40 Jahre lang und so. Und in 2. Mose 3 betritt auf einmal der Hauptdarsteller die Bühne. Jetzt zeigt sich Gott. Er erscheint Mose zuerst mal im brennenden Busch und fängt sofort an, Mose Dinge über sich zu zeigen. Gott fängt an, sich zu zeigen. Mose sieht, wie ein Busch brennt in der Wüste. Wuppdi-tu, spontane Selbstentzündung. Passiert. Das wird einfach zu heiß, irgendwie ist was verkehrt, zack, fängt was Feuer in der Wüste. Aber Mose wird aufmerksam, weil dieser Busch brennt, aber nicht verbrennt. Wenn du brennst für etwas, aber nachher müde bist, hast du mit dem falschen Feuer gebrannt. Aaron hat eben gerade darüber erzählt. Wenn du nämlich mit dem richtigen Feuer unterwegs bist, kommst du frisch heraus, wie du reingegangen bist. Er sieht, dass da was brennt, aber nicht verbrennt. Er geht zu dem Busch, auf einmal spricht der Busch mit ihm. Und das Erste, was Gott über sich sagt, ist, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Bode. Ich bin ein heiliger Gott. Und ich bin ein Gott, der das Schreien seines Volkes gehört hat und sich kümmert. Also geh und kümmere dich. Aber dann kommt Mose, er hört sich die Sache an und sagt dann, wie soll ich dich vorstellen? Wer soll ich sagen, der mich gesandt hat? Und jetzt sind wir bei einem riesen Problem. Weil Gott stellt sich Mose vor und sagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin der Gott deiner Vorväter. Aber ganz Israel hatte keinen Bezug mehr zu Gott. Hatte keine Ahnung, wer Gott ist. Die haben das vergessen. Die kannten nur die Götter Ägyptens. Reinhard hat darüber gepredigt mal, und hat es erwähnt mit dem goldenen Kalb. Das Problem mit dem goldenen Kalb war, wie Mose weg war, sie hatten ihre Verbindung zu Gott irgendwie verloren, machen sie ein goldenes Kalb. Und das goldene Kalb war in Ägypten das Zeichen dafür, zu den alten Göttern zurückzukehren. Die ägyptische Götter, diese ganze ägyptische Götterwelt, die kannten die Leute. Und Mose kommt jetzt zu Gott am brennenden Busch und sagt, wie soll ich dich vorstellen? Wer soll ich sagen, der du bist? Und dann lässt Gott einen Spruch, der unglaublich hilft. Ich bin der, ich bin. Ja, super. Jetzt weiß ich mehr. Oder ich bin der, ich sein werde. Oder in der King Lots Übersetzung, mach dir mal keine Sorgen, ich stelle mich selbst vor. Mach dir mal keine Sorge. Ich werde zeigen, wer ich bin. Was war denn so die Aufgaben der Götter? Warum hatte man damals Götter? Naja, von Götter erwartet man Sicherheit, Schutz, Bewahrung, Heilung und solche Dinge und Versorgung. Dass das Wetter stimmt, dass die Ernte da ist, dass man was zu essen hat und so. Das waren die Aufgaben der Götter und dafür hat man Göttern geopfert. Dafür hat man diesen Göttern geopfert. Warum? Man bezahlt für eine Leistung. Man bezahlt mit einem Opfer für eine gute Ernte, damit der Gott sich darum kümmert, dass man eine gute Ernte hat. Man opfert den Nil, damit er die Überschwemmung bringt, mit dem fruchtbaren Land. Man opfert den Himmelsgott, dass das Wetter stimmt. Man opfert, damit diese Leistungen kommen. Sicherheit kommt, Schutz kommt, Versorgung kommt. Und dieses System hat Israel gekannt. Da waren sie drin. Das war ihr System. Sie kannten nach 400 Jahren Ägypten kein anderes mehr. Und dann kommt Gott und sagt, ich stelle mich meinem Volk vor. Sag ihnen einfach, Ich bin der, der ich sein werde. Ihr werdet rausfinden, wer ich bin. Und dann geht Mose zum Pharao und sagt, Kollege, da ist mir in der Wüste Gott begegnet. Und der Pharao meinte, wir sind zusammen aufgewachsen, wir kennen uns. Natürlich ist dir Gott begegnet schon. Muss man, nee, mir ist ein anderer Gott begegnet, der gemeint hat, er steht über dir. Weil ich soll dir ausrichten, von dem Gott, der mir in der Wüste begegnet ist, was du, Gott Pharao, zu tun und zu lassen hast. Er verlangt von dir, dass du sein Volk zierlicht. Und Pharao meint, nö. So nach dem Motto, das muss ich jetzt erstmal beweisen, dass er stärker ist wie ich. Und dann hat Gott Mose gesagt, er soll das Wasser zu Blut werden lassen. Warum? Weil die Ägypter und somit die Israeliten dort das mit göttlichem Handeln, mit übernatürlichem Handeln verbunden haben. Aber weißt du was? Pharao meint, ach komm, buh, was soll denn das? Holt seine Zauberer und die können das auch. Und der Nil und das Wasser, Nil war eine Gottheit, die für Leben stand, die für Wohlstand gesorgt hat. Da gab es diesen Gott Hapi, die göttliche Kraft des Nils, Shnum, Hüter der Quelle, Osiris, der Gott der Fruchtbarkeit und der Versorgung, der durch die Nilschwämme gesorgt hat. So. Und Gott etabliert sich als ein Gott, der das im Griff hat. Weil komischerweise, die Zauberer konnten zwar auch Wasser in Blut verwandeln, aber nicht zurück. Und jetzt hast du ein Problem, wenn es im ganzen Land auf einmal kein Wasser mehr gibt, kein klares. So viel für Versorgung. Dann die zweite Plage, die Frösche. Die Frösche stehen für die Göttin Heket, die Gefährtin von Shnum, und wird dargestellt als ein Frosch oder als eine Frau mit Froschkopf. Und stand für Fruchtbarkeit, für den Schutz von ungeborenem Leben und für die Hilfe bei Geburte. Und auf einmal hast Frösche überall. Du kriegst die Frösche nicht mehr los. Die Zauberer sagen, das können wir auch, und packen noch ein paar Frösche drauf. Ich meine, wie hirnrissig ist denn das? Und komischerweise, wenn man die Story sich weiterliest, irgendwann lässt Mose die ganze Frösche verrecken und sie schieben die zusammen in Berge. Und als an was sich auf Ägypten legt, ist ein Verwesungsgeruch, der von den Fröschen kommt. Das hat schon fast was Ironisches. Der Schutz, das Zeichen für Fruchtbarkeit und für Schutz des Lebens, verpestet das ganze Land mit einem Verwesungsgeruch. Und man sieht, wie die Götter sich betteln, wie die Götter in einem Krieg sind und in dem Krieg. Und ich habe das so oft gehört und es stimmt so null. Und dann hat Gott die Ägypter gestraft. Das hat nichts mit Strafe zu tun. Da ist gerade ein Gott, der dabei ist, wie ein Bräutigam, um seine Braut zu werben. Gott wirbt um sein Volk und stellt sich vor. Und zwar stellt er sich vor als der Gott, der stärker ist als die Götter, die sie kennen. Weil das sehen diese Leute. Nimm mal den Humanismus raus, da kann man doch mit Leuten nicht umgehen. Und die arme Frösche, die hätte man doch viel besser nach Frankreich geschickt, die essen wenigstens die Schenkel. Was weiß ich. Wenn man unsere Kultur und unsere Werte mal ein bisschen rausnimmt, das ist das, was die Leute erleben. Wie dieser unbekannte Gott der Wüste, dieser Gott der Vorväter Israels, anfängt, sich anzulegen mit der Götterwelt Ägyptens. Und die erste beiden Dinge, da konnten sie noch mit. Wir können das auch. Ja, aber ihr könnt es nicht mehr abstellen. Ab dem dritten klinken sich die Zauberer aus. Sie versuchen es, können es aber nicht. Wie Aaron auf einmal mit dem Stab in den Staub schlägt und dieser Staub wird zu Mücke. Und der Erdgott Geb oder Seb sich auf einmal in eine Plage verwandelt. Und auf einmal Mücken oder Läuse. Und auf einmal dieser Erdgott, der eigentlich versorgen sollte, sich verwandelt in etwas Unreines. Die Priester, die ägyptischen Priester, mussten sich den ganzen Körper rasieren, um sicherzustellen, dass sie keine Läuse haben, weil Läuse waren unrein und durften sie nicht mit ihnen. Und auf einmal kann sich niemand mehr rette vor den Läusen. Und selbst, weißt du, und du siehst so ein Geb, der Erdgut, der Staub, der angebetet wurde, in die Knie geh, weil aus ihm nur Unreinheit kommt. Und die Priester, die sich den ganzen Körper rasiert haben, damit bloß keine Laus auf ihnen sein kann, können sich nicht mehr wehren. Und über dem Ganzen steht geschrieben, ihr bekommt eure eigene Reinheit nicht in den Griff. Was die Ägypter da erleben und sehen und was Israel sieht, da kommt ein Typ, dieser Mose, und sagt, ich bin dem Gott unserer Vorväter begegnet und der will uns befreien, weil der hat euer Schreie gehört. Und die sagen, ja, wir kennen den nicht, wir haben keinen Bezug. Wer ist dieser Gott? Er wird sich euch zeigen. Und jetzt sieht Israel, wie dieser Gott, den sie nicht kennen, kommt. Und so ein bisschen lapidar ausgedrückt, einem ägyptischen Gott nach dem anderen aufs Maul gibt. Weil das sehen die. Weil mit dem Ganzen waren ja Gottesbilder, Konzepte verbunden, die dahinter stehen. Und Gott etabliert sich gerade als der Höhere. Und wir können das durchgehen. Über die Fliege, die kann man nicht ganz so einordnen, weil dieses Wort gibt es nur einmal im Alten Testament. Und von daher ist die Übersetzung ein bisschen unsicher. Und für welche kann man es auch nicht so zuordnen. Aber die Viehpest, die auf einmal diese ganze Tiergötter befällt, mit dem Dings dann bei der Ägypter stirbt das ganze Vieh und bei der beim Volk Israel mit. Und dieser Konflikt spitzt sich zu. Dieser Krieg der Götter. weil ein Gott der Ägypter nach dem anderen fällt und sein Knie beugt vor diesem unbekannten Gott der Wüste. Und wenn wir denken, dass Gott kam und weil er sauer war, jetzt auf der Ägypter und dem Volk von Ägypten rumgedroschen hat, so ist Gott nicht. Ja, aber Gott hat doch das Herz des Pharao verstockt. Dann ist Gott doch dann dran schuld, sagt unser Humanismus. Der Mensch ist das Wertvollste und darf nicht angerührt werden. Das damals keiner so gedacht hat. Was die sehen ist, und was die Verstande haben, das ist ein Krieg der Götter. Und da geht einer gerade wie ein Mähdrescher durch die ägyptische Götter und einer nach dem anderen fällt. Und es zieht sich weiter in der Gebäule und Geschwüre, im Hagel. Und wir werden jetzt nicht all diese Götter durchgehen. Aber wir könnten. Bis hin zur Erstgeburt. Und jetzt geht es an den Pharao selbst. Der als der Schutz, der Versorger des Landes gilt und er kann sein eigenes Kind nicht schützen. So viel für, wir beten den an, wir verehren den, wir folgen dem, weil er Mensch gewordener Gott ist, weil er unser Schutz ist, weil er unser Versorger ist. Und auf einmal stellt man fest, der kann überhaupt nicht schützen, der kann überhaupt nicht versorgen, der hat sich mit dem Falschen angelegt. Und wo Gott daherkommt und dass es nur darum ging, Ägypten zu strafen, sehen wir in 2. Mose 10, Vers 1 und 2, da sagt Gott, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt. Zu dem Zeitpunkt hat Pharao schon 6-7 Mal gesagt, oh ja, nee, ich lasse gehen, und hat dann sein Wort zurückgenommen, sobald der Druck weg war. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Um was geht es bei der ganzen Aktion? Um was geht es? Um was geht es Gott bei all dieser Plage? Um diese Frage am brennenden Busch von Mose, wer soll ich sagen, der du bist? Und Gott sagt, lass gut sein, ich stelle mich selbst vor. Sag einfach nur, ich bin der, der ich sein werde. Ich werde mich meinem Volk persönlich vorstellen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wieso mussten sie das erkennen? Sie kannten nur all diese anderen Herren und Götter. Und sie mussten erkennen und erleben, dass ihr Gott größer ist als diese ägyptische Götterwelt. Und sie sehen, wie ein Gott nach dem anderen fällt. Und Gott sagt, ich glaube vor der 8. Plage, jetzt ziehe ich durch, jetzt machen wir es fertig. Jetzt gibt es für den Pharao Der hat so viel Chance gehabt, umzukehren und sich darauf einzulassen, aber jetzt ist aus, jetzt ziehe ich durch. Damit ihr erkennt, damit ihr euren Kindern und Kindeskindern erzählen könnt, wer ich bin. Weil ihr gesehen habt, wie ich wirke, weil ihr gesehen habt, was ich tue, weil ihr erlebt habt, dass ich über all diesen anderen Göttern stehe. Ihr sollt erkennen, wer ich bin. In der Plage von Ägypten geht es nicht darum, die Ägypter zu strafen. Es geht darum, dass ein Gott sich seinem Volk neu vorstellt, weil sie nicht mehr wussten, wer er ist. Und er holt sie raus aus der Götterwelt, die sie kennen. Die Frage ist, wer sind unsere Götter? Heute. Von wem erwarten wir Sicherheit, Schutz und Versorgung? Und wem sind wir deshalb bereit zu opfern, damit wir Sicherheit, Schutz und Versorgung haben? Arbeit, Arbeitsplatz, Arbeitgeber. Die Regierung und ein System von Verwaltung. Ärzte und Gesundheitssystem. Die Liste können wir fortführen. Auch in unserer Kultur haben wir gelernt, genau wie Israel in Ägypten als Kultur, diesen Göttern zu opfern, sie anzubeten und von ihnen zu erwarten, dass sie unsere Sicherheit sind, unser Schutz sind, unsere Versorgung sind. Ich möchte für euch eine Frage in den Raum stellen. Eine der Fragen, die viel gestellt wird, ist, jetzt gerade in so einer Zeit, jetzt gerade hören wir heute Morgen, hat der Lockdown ab Mittwoch. Warum? Weil Leute sich Schutz davon erwarten. Weil man auf eine Regierung guckt, die es jetzt richten soll. Und sowohl die Kritik fliegt, wie die Zustimmung, die Kritik von, das bringt doch alles nichts, das ist alles eine Verschwörungstheorie, bis zu, das ist viel zu spät, ein anderer, endlich passiert mal was, was Sinn macht, oder, aber man guckt da drauf. Was ich immer wieder höre ist, ja, warum macht Gott da nichts? Warum greift er nicht ein? Erstens mal, das ist ja schon eine Herzensaussage, Gott macht nichts. Ich bin damit vorsichtig, wenn ich nicht sehe, was Gott gerade tut. Und ich keine Erkenntnis darüber habe, möchte ich nicht festlegen, dass er nichts tut, nur weil ich es nicht kapiere. Aber ich möchte eine Frage in den Raum stellen. Kann es sein, dass Gott nicht schnell eingreift, weil er erneut um sein Volk wirbt und wir eine ganz neue Gelegenheit haben, Gott in seinem Wirken zu erkennen? Kann es sein, dass Gott diese Zeit eine nutzen möchte, wo unsere Götter, die in unserer Kultur aufgerichtet werden, wir gerade sehen, wie sie fallen. Ein Gesundheitssystem, für das wir dem wir vertrauen, ein System von Ärzten und Versicherungen und was weiß ich, dem wir vertrauen, dass es sich um unsere Gesundheit kümmert, sehen wir gerade, wie es absolut an der Grenze ist und anfängt zu versagen. Arbeit, Arbeitgeber, eine Wirtschaft, der wir vertrauen, dass wir Arbeit haben und das unsere Versorgung ist, geht gerade in die Knie, ihr Leute. Und es wird sehr unsicher. Die Dinge, denen wir vertraut haben für unsere Sicherheit, für unsere Versorgung, sehen wir gerade, dass sie dem Druck eigentlich nicht standhalten. Ich sehe riesige Parallele, ihr Leute, von dem, wo wir gerade drin stecken, und Ägypten. Weil genau das erleben die Leute. Und wenn wir fragen, warum lässt Gott das zu? Und ich mache hier keine Aussage und sage nicht, so ist es. Aber es ist eine Frage, die ich groß in den Raum stellen möchte. Kann es sein, dass Gott diese Zeit nutzen möchte, damit wir ihn neu erkennen und ein Systemwechsel in uns passiert? Damit wir erkennen, dass er der Herr ist, dass er unser Versorger ist, er unser Schutz, er unser Heiler ist. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Riesenchance haben gerade zur Umkehr. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, die eigentlich das Potenzial hat, dass wir Gott ganz neu sehen. Warum? Weil all die Sachen, auf die wir uns sonst verlassen, funktionieren gerade nicht. Ich meine, man merkt es in der Familie, man merkt es überall. Familie haben ihren Trott gefunden mit morgens schickt man die Kinder in den Kindergarten und in die Schule und da hat man dann, was weiß ich, wenn einer daheim ist, noch ein bisschen Zeit, sich um Sachen zu kümmern und so. Und jetzt unsicher, wie viel Schule ist, unsicher, ob man in den Kindergarten ist. Vielleicht ein Schniefe reicht zur Zeit, damit du das Kind nicht in die Schule schicken darfst. Und es daheim auf einmal auffangen musst, mit aller Belastung, die dazugehört. Und nichts mehr läuft normal. Ach, wenn nichts was ist, dann gehe ich zum Arzt und er, ja super. Das ist auf einmal nicht mehr so einfach. Und alles wird schwieriger. All diese Sicherheitsdinge. Meine Überzeugung ist, das ist eine Riesengelegenheit, Gott neu zu erleben. Weil das ist das, was Israel gesehen hat. Israel hat nicht einen Gott gesehen, der die Ägypter straft. Israel hat gesehen, wie der Gott, der sie drum bittet, der darum wirbt, dass sie ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Die haben gesehen, wie der stärker ist als alle Götter, denen sie gefolgt sind, die sie kannten, die sie verehrt haben, denen sie geopfert haben. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Und ich möchte darum beten, dass Gott diese Gelegenheit nutzt, wo so viele Dinge, die uns Sicherheit geben, die uns Schutz bieten und die wir zu unseren Versorger machen, versagen. Dass Gott kommt und sich uns neu vorstellt als der Herr, der er ist, genau über diese Situationen und diese Dinge. Und Jesus, ich danke dir für so eine Gelegenheit. Ich danke dir, dass du so gut zu uns bist. Ich danke dir, dass du zum Volk Israel so gut warst, dir so der Riss gegeben hast, damit sie dich kennenlernen dürfen, dich so investiert hast, um sie zu werben, um ihnen zu zeigen, dass du der Herr bist. Herr, ich bitte dich, dass in dieser Zeit, in der wir gerade sind, du das wieder tust mit uns, deinem Volk. Lass du uns deine Herrlichkeit sehen, lass du uns deine Macht sehen, lass du uns erleben und dich drin sehen, dass du unser Schutz bist, dass du unsere Sicherheit bist, dass du unser Versorger bist. Und Herr, ich möchte sehen, wie du die ganze Götter, die in unserer Kultur regieren, wie du die niedermähst und zeigst, wer wirklich Gott ist. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe,